wenn mindestens eine Person irgendwie ein Defizit mit irgendetwas, mit sich selbst oder mit einer anderen Person hat.
Konflikt ist ja ein natürlicher Vorgang, wie einfach ein Gewitter, was entsteht.
Ich gehe mit dir in die Diskussion und ich diskutiere und diskutiere und diskutiere und lass dich nicht mehr raus.
Es gibt auch so diesen Spruch, so wer schweigt, stimmt zu.
Und da scheitert es ja gegebenenfalls schon. Also da brauche ich dann gegebenenfalls gar keine zweite oder dritte Person mehr. Hey Uli, schön, dass du da bist zu unserer 5. Podcast-Folge.
Hallo, ich freue mich.
Heute sprechen wir über Konflikte und ich bin schon sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Wir haben natürlich ein kleines Brainstorming und wissen auch, wo die Reise hingeht mit euch. Und trotzdem wird sich immer alles nochmal neu gestalten.
Das ist ganz spannend, Stichwort Brainstorming. Ich habe gerade so auf deine Post-its geguckt. Da ist mir sofort die Frage ins Auge gestochen. Wann ist ein Konflikt ein Konflikt?
Wow. Das ist natürlich mal wieder die Masterfrage, die du mir hier zum Anfang stellst, aber so ist es halt mit Uli. Ich würde behaupten, wenn mindestens eine Person irgendwie ein Defizit mit irgendetwas, mit sich selbst oder mit einer anderen Person hat. Schön abstrakt, oder?
Ja. Vor allen Dingen finde ich es gut, mindestens eine Person. Das heißt, wenn wir keine Person haben, haben wir auch keinen Konflikt.
Naja, ich kann ja auch einen Konflikt mit mir selbst haben.
Ja, aber das meine ich ja damit. Also es ist halt mindestens eine Person brauche ich für einen Konflikt, weil wenn keiner da ist, gibt es auch keinen Konflikt. Das ist ja schöne Binse.
Ja, aber was macht ein Konflikt zum Konflikt dabei? Also mindestens eine Person, also ich mit irgendjemandem oder ich mit etwas? Defizit? Defizit heißt in dem Fall, mir fehlt etwas, irgendwas ist angekratzt, vielleicht ist das Ego angekratzt, vielleicht sind meine Werte angekratzt, vielleicht sind meine Kapazitäten, meine Ressourcen gerade nicht vorhanden, die ich brauche. Gegebenenfalls bin ich aber auch übers Ziel hinausgeschossen und habe jemanden anderen verletzt oder auch da irgendwie jemanden in Defizit gebracht. Ein Konflikt könnte man auch so definieren, dass zwei Menschen unterschiedliche Meinungen haben, unterschiedliche Zielsetzungen, unterschiedliche Erwartungen. Das wäre mir aber ein bisschen zu einfach.
Ich bleibe tatsächlich gedanklich sehr stark hängen an deiner Aussage, auch nochmal dieser Eingangspunkt mit, es braucht mindestens eine Person. Das heißt, die Ebene oder was du gerade meintest von wegen, ja, Konflikt wird schnell wahrgenommen als, ich habe zwei Konfliktparteien, die es aber vielleicht gar nicht braucht. Das heißt, ich kann einen Konflikt mit mir selber haben. Durch unterschiedliche Umstände?
Also mal angenommen, ich wäre Mutter und würde auch noch als Arbeitnehmerin agieren. Dann kann es ja gut möglich sein, dass ich einen Gewissenskonflikt habe, dass ich mein Kind wieder als letztes aus der Kita abhole, weil mir irgendein Termin, der relevant ist, nochmal um 16 Uhr reingelegt worden ist, beziehungsweise ich es nicht anders habe regeln können und habe um 16 Uhr mir noch einen Termin vereinbart, mit dem Wissen, dass ich um 17 Uhr in der Kita sein möchte. Und dann klingelt vielleicht noch das Telefon, es kommt eine Verspätung rein und schwuppdiwupps sitzen Engelchen und Teufelchen, in dem Sinne Mutter und Angestellte auf meiner linken und auf meiner rechten Schulter und fangen an zu diskutieren.
Das heißt, ich brauche ja an dem Punkt ein Bewusstsein darüber, dass ich verschiedene Hüte aufhabe. So, ja. Wir nehmen uns ja selber, wir verbringen ja mit uns selber die meiste Zeit, nämlich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr und nehmen uns ja aber selber sehr konsistent wahr. So, wir merken ja in der Regel gar nicht, wann wir unseren Hut wechseln. Also wann wir, in dem Beispiel jetzt zu bleiben, in der Mutterrolle sind, wann wir in der Arbeitnehmerinnenrolle sind, wann wir vielleicht auch in der Partnerinnenrolle, in der Freundinnenrolle, in der Tochterrolle, in der Schwesternrolle, in was auch immer sind. Diese Übergänge, die haben wir ja nicht im Bewusstsein, sondern wir laufen durchs Leben, durch den Tag und begegnen immer wieder Situationen und Menschen und agieren eben entsprechend. Und häufig fehlt dieses Bewusstsein für unterschiedliche Rollen und dann eben auch entsprechendes Konfliktpotenzial, was sich darüber aufspannen kann.
Ja, und da sind ja häufig auch Coaching-Themen. Oder auch in Trainings, ne? Wenn wir mit Führungskräften arbeiten, erleben wir das ja ganz häufig. Die in Sandwich-Positionen sitzen, müssen von oben eine Situation oder eine Aussage nach unten weiter transportieren, stehen selber nicht dahinter, ne? Dann bin ich halt auf der einen Seite ja auch mitarbeitende Person und auf der anderen Seite Führungsperson. Und mir bleibt von der Führungsperson gesprochen, aber gar nichts anderes übrig, als das, was oben entschieden worden ist, in mein Team weiterzugeben. Ich kann vielleicht noch gestalten, wie ich es sage, im Best Case. Manchmal gibt es auch Sprachregelungen, wo ich dann wirklich ja nur noch durchreiche. Aber im optimalsten Falle sollte ich ja als mitarbeitende Person und als Führungsperson irgendwie mit der Aussage mitgehen können. Und da scheitert es ja gegebenenfalls schon. Also da brauche ich dann gegebenenfalls gar keine zweite oder dritte Person mehr für meinen Konflikt.
Ja. Klassisches Konfliktbeispiel im Führungskontext ist auch junge Führungskräfte, die aus einer Teamrolle sich in eine Teamführungsrolle entwickeln und die dann auf einmal quasi ihren ehemaligen KollegInnen übergestellt sind in der Führungsrolle. Und ich darf erstmal so für mich klar haben, okay, wie ist jetzt meine neue Rolle? Wie werde ich wahrgenommen? Wie nehme ich mich auch selber wahr?
Was erwarten die anderen wohl von mir? Und da bin ich erstmal nur in meinem Kopf unterwegs, in meinen Rollenbildern. Weil ich im Prinzip eine Erwartungshaltung an jegliche Rolle habe. Ne? Ich definiere das ja in gewisser Weise selbst. Und ja, ich habe bestimmte Erwartungen, die ich auch von außen gegeben bekomme. Also das ist dann wieder der Hut, den ich mir aufsetze, ne? Der an meine Rolle, an meine Erwartung geknüpft ist.
Und dann wird ja aus einem inneren Konflikt, so, weil es scheint ja jetzt gerade so, naja, das kriegt man ja nicht wirklich mit, dann ist das eben der Konflikt, der innerhalb einer Person liegt, aber wir haben ja dann auch die zweite Ebene oder die andere Ebene der Konflikte, die zwischen zwei Parteien, zwischen zwei Personen, zwischen zwei Abteilungen, zwischen zwei Firmen oder wie auch immer.
Oder mehreren noch, ne? Ja. Es müssen ja nicht nur zwei Konfliktparteien da sein.
Ja, da habe ich dann natürlich dann auch eben entsprechende Verhaltensweisen, die sich abzeichnen. Also ich habe Konfliktmuster, nach denen ich agiere, auch teilweise sehr unterbewusst. Und wenn ich im Affekt bin, wenn ich wütend werde, mit der Faust auf den Tisch haue, die Stimme erhebe, so, dann bin ich natürlich nicht mehr rational. Dann bin ich nicht mehr in meinem logischen Verstand, sondern ich agiere mich aus einem Bereich meines Gehirns, was eigentlich zum Überleben sichern aktiviert wird. Und dann habe ich auch ein hohes Stressempfinden.
Das sind die sogenannten 4Fs, richtig?
Ja, genau. Das ist 4F oder 4F. Also F in dem Fall ist Englisch, steht für Fight, Flight, Freeze und Fawn. Und das steht, ist dann im deutschen Äquivalent Kampf, Flucht, Starre und Schmeicheln. Dass ich sozusagen über diese Verhaltensmuster entweder sehr stark in die Konfrontation gehe oder eben in den Rückzug im Sinne von, ich entziehe mich der Situation, ich flüchte oder ich erstarre oder ich gehe ins sogenannte Appeasing, also dass ich quasi die Konfliktpartei, die sozusagen eskaliert und eben auch sichtbar und emotional wird, in die Besänftigungsstrategie zu gehen, mich da letztendlich auch anzubiedern in einer gewissen Art und Weise, um aber eigentlich aus dem Urprinzip des menschlichen Überlebens heraus, um mein eigenes Überleben zu sichern.
Es ist spannend, wenn man das jetzt mal so in ein Praxisbeispiel bringt, würde heißen Flucht, wenn ich die Führungsperson bin und habe vielleicht gerade einen Konflikt mit einem Teammitglied, dann beende ich einfach den Termin und gehe und werde nie wieder drüber sprechen.
Ja, so klassisches Türen knallen, einfach den Raum verlassen. So, das ist eben, ich entziehe mich der Situation.
Das letzte Wort auch haben, ne? Und sagen, da reden wir jetzt nicht weiter drüber, reicht jetzt und du machst das jetzt, setz um.
Ja. Und gleichzeitig sind aber diese Situationen vielleicht auch Mittel zum Zweck, um einen Konflikt wieder runterzukochen. Also es kommt wirklich auf die Situation drauf an, ob es die Flucht ist, die eine Person dazu veranlasst, wirklich den Raum zu verlassen oder eben ob es aus einer Souveränität kommt im Sinne von, das hat jetzt hier keinen Zweck, weiter zu diskutieren. Das heißt, ich drücke jetzt hier bewusst die Pause-Taste und sage so, wir vertagen den Termin. Dann ist es quasi keine Fluchtstrategie, sondern eine Methodik, um eigentlich diese Konfliktschleife zu unterbrechen. Dass ich dann erstmal wieder die Möglichkeit habe, mich sowohl emotional als auch physisch zu distanzieren, um dann wieder Zugang zu meinem Hirnbereich zu bekommen, wo meine Logik wieder aktiviert wird, wo meine Analyse und meine Reflexion auch wieder stattfinden kann und ich kann mit einer Draufsichtsperspektive auf die Situation draufschauen. Das schaffe ich nicht, wenn ich simultan in einem total emotional aufgeladenen Szenario bin.
Okay, das heißt, wir dürfen entscheiden, ob das aus einem richtigen Fluchtreflex gemacht wird oder ob es als Deeskalationsstrategie eingesetzt wird. Okay, dann hätten wir den Kampf. Ich gehe mit dir in die Diskussion und ich diskutiere und diskutiere und diskutiere und lasse dich nicht mehr raus. Mhm. Und die Stunde Termin ist schon dreimal vorbei und ich diskutiere immer noch mit dir. Könnte man daran den Kampf erkennen?
Ja, klar. So eine wirklich Verbissenheit, irgendwie so die eigene Agenda unbedingt, koste was es wolle, durchzusetzen. Bestenfalls noch in einem Meeting, wo noch andere Leute da sitzen und sich denken, okay, was mache ich eigentlich noch hier?
Ah, vorführen wäre auch nochmal gut, ne? Hast du das mitgekriegt, was die da gerade gemacht hat? Oder Augenrollen, um mal was Nonverbales mit reinzubringen.
Ja. Wenn wir über Konflikt sprechen, ist auch automatisch das Potenzial der Eskalation dabei. Also, dass wir einen Konflikt haben, der sich subtil zeigt in kleinsten Anspannungsmustern. Und ich immer wieder die Möglichkeit habe, den Konflikt auch zu deeskalieren und dass es wirklich auch eine gewisse Zeit braucht, um einen Konflikt so stark aufzuladen, dass er nicht mehr lösbar ist, beziehungsweise nur noch durch externe Instanzen lösbar ist.
Das Schmeicheln. Für das Schmeicheln wäre dann in dem Termin erstmal mitschwingen vielleicht auch, ne? Erstmal einen Kaffee gemeinsam trinken und gucken, wie wir es dann vertagen vielleicht auch und vielleicht einfach ein bisschen Honig ums Maul schmieren, damit die andere Person mir nicht mehr böse ist. Könnten wir das als Schmeicheln?
Ja, häufiger ist es noch gekoppelt an wirklich hierarchisches Gefälle. Also dass, wenn eine Führungsperson einen Konflikt hat mit einer mitarbeitenden Person und dadurch, dass ich ein hierarchisches Gefälle habe, ist die mitarbeitende Person ja auch in einer gewissen Abhängigkeit zur Führungsperson. Und wenn das jemand ist, der sich sehr stark emotional ausagiert und ich mich dieser Person gar nicht wirklich entziehen kann, ist dann sozusagen dann die Strategie so, oh, wenn mein Chef oder meine Chefin irgendwie ins Büro kommt, brauchst du jetzt aber erstmal den Kaffee und vielleicht noch irgendwie, ich stelle noch lieber noch mal irgendwie ein belegtes Brötchen noch dazu, weil dann sind vielleicht auch erstmal die Grundbedürfnisse befriedigt und dann eskaliert es nicht gleich. Das ist eigentlich direkt so eine Methodik, um schon vorbauend jemanden zu befrieden, bevor es überhaupt eskaliert ist. Also das ist in der Eskalation selber, aber auch schon sogar vorbauend. Wenn ich weiß, da ist jemand, der einfach sehr schnell reizbar ist und sehr schnell mit der Faust auf den Tisch haut, dann werde ich dafür sehr, sehr sensibel. Wenn diese Stimmung einfach auch kippt, wenn die Stimmlage sich verändert, wenn einfach ein gewisses Spannungspotenzial sich aufbaut im Raum.
Gibt es das Schmeicheln auch in eine andere Richtung, wenn wir die Führungsperson mit der mitarbeitenden Person haben und die Führungsperson hat das, den Konflikt, dann sind wir ja in einem anderen hierarchischen Abhängigkeitsverhältnis.
Ja, es hat eigentlich immer was mit dem Verschieben von Augenhöhen zu tun. Und in der Regel, also klar kann man das jetzt nicht pauschal sagen, weil es gibt sicherlich auch Situationen, wo Mitarbeitende die Autorität von Führungspersonen, und Autorität ist jetzt nicht gemeint im Sinne von
durchgreifen
oder im Sinne von streng autoritär, wie beispielsweise im Militär, sondern im Sinne von Aufgaben, delegiert Verantwortung. Und wenn das eben untergraben ist, dann verschiebt sich natürlich dadurch auch eine Augenhöhe. Das heißt, wenn die Führungskraft dann an Souveränität einbußt und sozusagen unter die Augenhöhe der Mitarbeitenden fällt, dann haben wir quasi wieder ein hierarchisches Gefälle, aber eben nicht aufgrund der Rolle, sondern aufgrund einer inneren Wahrnehmung und auch einer inneren Stabilität.
Das würde dann im Prinzip bedeuten, dass, wenn wir die höhere Hierarchieebene haben, dass wir Schmeicheln nach unten eigentlich nicht brauchen oder weniger brauchen.
Ja, also ich glaube, es ist zu beobachten, es ist eher andersrum. Vielleicht eher noch so Unterführungspersonen. Also es gibt ja gerade in größeren Organisationen verschiedene Führungsebenen. Und das dann, da haben wir natürlich auch wieder ein hierarchisches Gerüst aufgrund, ne, ich habe eine Teamführung, dann habe ich vielleicht eine Abteilungsleitung, dann habe ich ein mittleres Management und einen Vorstand beispielsweise, dass ich darüber ja auch wieder eine Hierarchisierung habe. Und zwischen diesen Ebenen kann natürlich das auch eine Rolle spielen.
Oder auf derselben Ebene logischerweise auch. Ne?
Ja.
Okay, dann haben wir noch die Starre.
Ja, die Starre, das ist tatsächlich was mit eins der schwierigst zu erkennenden Muster ist, weil wir das von außen können wir das nicht wirklich wahrnehmen, weil Menschen, auch wenn sie innerlich erstarren, vielleicht im Außen trotzdem noch irgendwie in Handlung gehen. Also da wird vielleicht noch am Computer gesessen und E-Mails geschrieben oder es gibt sowieso Pseudo-Aktivitäten, die so stattfinden, die aber eigentlich nur Mittel zum Zweck sind, um diese Situation gerade zu ertragen, um nicht so wirklich aufzufallen. Das heißt, es ist eher ein inneres Erstarren und vielleicht auch so eine Art Vernebelung im Gehirn. Also wir haben einfach dann keinen Zugang zu einer Lösungsfindung und sind wie gefangen in uns selber und haben vielleicht dann eben das, was wir gerade tun, versuchen wir einfach nur in einer bestimmten Art und Weise zu wiederholen, um die Situation vorbeiziehen zu lassen, um es dann wieder erträglich zu haben.
Ja, das sind so die klassischen Stressmuster dann auch sozusagen. Die Ressourcen sind nicht mehr ergreifbar, der Nebel ist im Kopf und man kommt einfach nicht mehr in dem Moment raus und tut dann irgendwelche Dinge, die scheinbar Aktivität erzeugen.
Ja.
Sehr spannend.
Es gibt auch so diesen Spruch, so wer schweigt, stimmt zu. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Aussage, weil es häufig auch damit gekoppelt sind, wenn Menschen in der inneren Erstarrung sind, dass sie gar nicht mehr handlungs- und auch nicht mehr kommunikationsfähig sind. Also auch zu beobachten in Organisationen, wenn es eine Konfliktsituation gab, wo es vielleicht mal laut geworden ist zwischen zwei Personen und eine dritte Person saß im Raum und hat gesagt, warum hast du eigentlich nichts gesagt? So, ne? Dann wird die Person, die vielleicht dann einfach da gesessen hat und vermeintlich zugestimmt hat durch Stillschweigen, aber selber gar nicht in der Lage war zu handeln. Das ist natürlich ein sehr starkes Extrem, aber um das so ein bisschen mit einer Situation zu unterfüttern.
Ja, mich erinnert das gerade so ein bisschen auch an die Folge der Elefant, ne? Die letzte Folge, die wir hatten. Manchmal ist es ja tatsächlich so, dass auch einfach eine Stille im Raum ist, die gegebenenfalls einen schwelenden Konflikt, einen Konflikt, der noch nicht da ist, anzeigen könnte. Es kann aber ja auch ein Vertrauensthema sein, was dahinter steckt. Das ist ja immer noch so ein bisschen auch die Frage, wo kommt das Schweigen her?
Ja.
Und was soll das Schweigen auch ausdrücken?
Ja. In Gänze oder zusammenfassend kann man vielleicht auch zu den Konfliktmustern sagen, dass die natürlich dann ganz stark aktiviert sind oder was bei allen Situationen der Fall ist, es fehlt halt eine Sicherheit. So, ich muss eine Sicherheit entweder abbilden über ein Kampfverhalten oder über ein Defensivverhalten oder ich habe eben keine Ressourcen, dass ich mich nicht gewappnet fühle in einer Diskussion, die vielleicht sehr stark emotional aufgeladen ist, dass ich sage so, oh, hier sage ich mal lieber nichts, weil dann werde ich ja in Grund und Boden diskutiert. Es ist einfach ein Sicherheitsdefizit.
Ja, und das ist dann wieder der Punkt, wieso auch die Konfliktscheue häufig da ist oder Konflikte den Stempel kriegen, dass sie schlecht sind, ne? Weil wir haben halt oft nicht die Sicherheit, dass unser Gegenüber uns das nicht krumm nimmt, dass unser Gegenüber mit uns diesen Konflikt auch gerne austrägt, weil er auf einer Sachebene eine bessere Lösung herbeiführt oder auf einer Beziehungsebene mehr Klarheit in die Beziehung reinbringt, was wiederum auch mehr Vertrauen schafft, weil man einfach weiß, hey, wir haben schon ganz andere Dinge miteinander gewuppt.
Ja.
Weil jeder Konflikt hat ja auch irgendwo eine Zielsetzung, ne? Die Zielsetzung, entweder die Sachebene zu klären oder die Zielsetzung zu sagen, hey, der Mensch ist mir wertvoll und ich möchte jetzt das Thema rausräumen, was wir hier haben, damit wir wieder eine gute Beziehung miteinander haben, wo nicht irgendwie immer die ganze Zeit eine graue Wolke drüber liegt.
Ich würde sogar noch weitergehen und im Sinne von, der Mensch ist mir wertvoll, es kann ja auch eine Beziehung geben im Arbeitskontext, wo ich denke, so, naja, mit der Person habe ich eigentlich mehr oder weniger nichts zu tun, das ist ja eh eine andere Abteilung so ungefähr. Aber das ist halt dann sehr kurz gedacht, wenn ich mich mit den Personen gut stelle, mit denen ich persönlich gut klicke und bei allen anderen ist es mir egal. Weil wir sind ja in einem System unterwegs, was ja auch dafür da ist, ein übergeordnetes Ziel zu erreichen. Das heißt, wir können es uns so gesehen ja eigentlich gar nicht leisten, dass irgendjemand ja ausgebotet wird, mehr oder weniger, weil wir brauchen einfach die Leute in ihren Abteilungen, in ihren Positionen, in ihren Rollen und wir sind ja da bestenfalls daran interessiert, alle ein größeres gemeinsames Ziel zu erreichen.
Die große Frage, die sich mir gerade stellt, als du das so sagst, ist ja, wenn ich der einen Person schon nicht wohlgesonnen bin in der anderen Abteilung, ist denn nicht da schon ein schwelender Konflikt, weil unter der Wasseroberfläche, ich bin gerade gedanklich im Eisbergmodell unterwegs, irgendwelche Werte, irgendwelche Motivationen, irgendwelche Einstellungen an meinen Einstellungen, Werten und Motivationen rütteln, wäre ja schon der erste schwelende Konflikt, den ich erstmal klären darf und mal hingucken kann, wieso kann ich mit dieser Person nicht.
Ja, absolut. Das war auch für mich total spannend in der Mediationsausbildung, da auch immer wieder zu schauen, was ist eigentlich die tiefere Ebene im Konflikt. Weil sehr schnell so eine Sachebene drüber geschmissen wird, aber eigentlich geht es um das Thema hinter dem Thema.
Spannendes Thema, die Konflikte.
Absolut.
Gib mir doch mal eine These. Kann man einen Konflikt planen?
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt erzähl, wie?
Ich glaube, alleine mit dem Gedanken zu wissen, ein Konflikt wird entstehen. Also wenn ich eben nicht so tue, als wäre das Nonplusultra, was ich erreiche, eine universelle Harmonie, wo nie ein Konflikt da ist. Wenn, das kann vielleicht ein Wunsch sein, weil ich dann auch dieses Gefühl von Sicherheit und Harmonie und dieses, es ist so schön, es ist so ein Wohlgefühl. Wenn das mein oberstes Prinzip ist, dann gehe ich immer wieder auch in so eine Konfliktscheue. Aber Konflikt ist ja ein natürlicher Vorgang, wie einfach ein Gewitter, was entsteht. So, und wenn sich das Gewitter dann eben entsprechend entlädt, dann kommt ja auch wieder die Klärung. Und die Frage ist aber nur, wie stark muss es eigentlich eskalieren, damit die Klärung passiert? Und je mehr wir das aufschieben, je mehr wir in dieses, ach so, nee, heute spreche ich es mal nicht an, ich mache es beim nächsten Mal, baut sich einfach immer noch weiter Druck auf. Und das heißt, wenn ich frühzeitig in eine Konfliktdeeskalation gehe, das ist eigentlich schon das beste Mittel, um einen Konflikt oder um einen großen Konflikt zu vermeiden.
Mhm. Das ist auch nochmal ein spannender Punkt, den ich gerne noch mit reinnehmen würde. Wie deeskalieren wir? Was können wir tun?
Abstand nehmen zur Situation. Also ich schaffe mir erstmal einen emotionalen Abstand, auch einen physischen, also im Sinne von, wenn ich in einem Raum bin mit einer anderen Person und wir haben ein Streitgespräch, dass ich das bewusst auch unterbreche und sage, lass uns das Gespräch vertagen und eben nicht einfach aus dem Raum rausgehen und die Tür zuschmeißen. Das wäre jetzt vielleicht nicht so zielführend. Aber mit dem Wissen darum, dass in einer emotional aufgeladenen Situation sich diese Schleife zu einer Dauerschleife drehen wird und wir kommen dann einfach, bevor es nicht total eskaliert, auch gegebenenfalls nicht aus diesem Muster raus, zu sagen, wir dürfen es jetzt durchbrechen, um wieder Zugang zu unserer Logik, zu unserem analytischen Denken, zu unserer Reflexionsfähigkeit zu haben, um dann wieder auch in die Lösungsorientierung zu kommen.
Ja, ich würde den Zeigefinger von der Beziehungsfolge noch mit reinbringen.
Ja.
Nicht immer beim Du sein, sondern mal bei sich selbst anfangen zu gucken, wo bin ich denn gerade im Defizit, was fehlt mir? Und darüber auch die Argumentation und das Gespräch zu suchen.
Und das kann simpel sein. Also wenn ich nicht gut ausgestattet bin mit meinen Grundbedürfnissen, also ich habe schlecht geschlafen, ich habe nicht gefrühstückt, habe vielleicht auch schon länger irgendwie
keine Pause
gemacht, dann ist einfach auch klar, dass ein großes Stresslevel auch auf mein ganzes System im Sinne von meinem Körper wirkt und dass ich dann eben auch schnell in eine Dünnhäutigkeit komme und auch in ein hohes Konfliktpotenzial. Das heißt, das ist ja meine Verantwortung, dann auch gut für mich zu sorgen, zu schauen, dass ich genug Pause mache, dass ich mich mit Ressourcen einfach auch versorge.
Was mir auch noch so spontan als Deeskalation einfällt, das baut so ein ganz bisschen auf dem auf, was ich vorhin gesagt habe, sich nochmal auch zu überlegen, was ist wirklich die Sache, die mich gerade in den Konflikt bringt? Ist die Sache vielleicht nur Mittel zum Zweck, weil es eigentlich um was ganz anderes geht? Weil ich vielleicht nicht gehört worden bin, nicht gesehen worden bin, weil ich gegebenenfalls zu kurz komme, weil ich die Ressourcen nicht habe, etc. pp. Und das sind dann meistens ja die Sachen, die 80% unter der Wasseroberfläche, die da angesprochen werden.
Ja, und dann sind wir ja eigentlich schon fast, sind mehr in dem Bereich der Prävention, weil ich kann es natürlich deeskalieren, wenn ein Konflikt passiert ist. Wenn ich aber dauerhaft auch an der Beziehungsebene arbeite, dass wir einen vertrauensvollen Umgang miteinander haben und eine gute Atmosphäre entsteht oder auch dauerhaft da ist, die das auch zulässt, dass man sich auch mal kritisch hinterfragt, auch gegenseitig, dann können wir diese Themen ja auch adressieren. Dann können wir mit einer Offenheit und einer Ehrlichkeit miteinander umgehen und es ist eine andere Herangehensweise.
Ja, und trotzdem wird das Grummeln da sein.
Ja.
Okay, dann lass uns doch noch mal ganz kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zusammenfassen, was wir so als Themen hatten. Wir haben als erstes drüber gesprochen, was ist ein Konflikt? Wir haben überlegt, dass es irgendwie was ist, wo ein Defizit entsteht, dass mindestens eine Person beteiligt ist. Ich glaube, jetzt wird es klarer. Wieso eine Person? Es können natürlich auch noch viel mehr Personen beteiligt sein. Verschiedene Rollen. Dann haben wir lange über die 4Fs gesprochen.
Konfliktmuster, Kampf, Flucht, Starre und Schmeicheln. Dass ich da auch für mich erstmal selber reflektieren darf, was ist eigentlich mein Konfliktmuster? Gehe ich stark in die Konfrontation? Gehe ich in den Rückzug? Wie agiere ich? Wie nehme ich mich selber wahr im Konflikt?
Ja, und zum Schluss auch nochmal, dass Konflikte ganz häufig mit Unsicherheiten. Wie reagiert mein Gegenüber? Was passiert bei meinem Gegenüber? Und damit halt Angst ausgelöst wird. Und Angst ist wieder ein Stressor, der unser Gehirn in den Nebel versetzt und den Zugriff auf die logischen Ressourcen verhindert, blockiert. Ja.
Ja, ich finde es immer sehr spannend, das so innerhalb von einem Zeitfenster von 25 Minuten auf die Essenz mehr oder weniger runterzubrechen. Und es ist kaum möglich, weil es so komplex ist und es kommt auch immer so stark auf die jeweilige Situation drauf an. Und gleichzeitig gibt es aber wiederum Dynamiken, die in einer bestimmten logischen Abfolge, die in einer bestimmten Abfolge stehen, zueinander stehen.
Ja, das war so unsere Folge zum Thema Konflikt. Ich glaube, wir haben es für heute, oder?
Ja.
Uli, war schön, dass du da warst.
Danke dir.
Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Möchtest du verraten, worum es geht?
Es geht um Commitment.
Ui, spannend. Lasst euch überraschen. Und solltet ihr Kommentare haben, Fragen haben, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare oder lasst auch gerne ein Like da. Wir freuen uns auf euch.
Bis bald.
Bis bald.